Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 17, steht ein phänomenaler, wunderbarer, fantastischer Satz von Paulus, der heute unser Thema ist. Und ich habe begonnen, da zu studieren und bin gar nicht mehr fertig geworden. So, ich fange also wahrscheinlich eine Miniserie an, zweiteilige Serie. Heute muss nächste Woche wieder kommen oder auch nicht, falls sich das jetzt nicht interessiert mehr dann. Nach meiner Botschaft, falls du dann bedient bist, okay. Folgendes, da steht Folgendes. Die Schlachterübersetzung ist da besonders deutlich meines Erachtens. Da steht Römer Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn durch den Sündenfall des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, kam der Tod zur Herrschaft durch den Sündenfall? Gibt es irgendwo auf der Welt eine Gegend, in der nicht gestorben wird? Nein, ne? Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, steht in der Bibel so drinnen. Mit der Tatsache des Todes müssen wir uns auseinandersetzen. Also der Tod herrscht absolut, das ist mein Punkt jetzt. Der Tod herrscht absolut, herrscht absolut. Jetzt geht's weiter. Denn wenn durch den Sündenfall des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr, hast du das gehört? Wie viel mehr als der Tod? Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du sollst im Leben herrschen. Falls du dich fragst, was ist der Wille Gottes für dich, was ist der Plan des Herrn für dich, du sollst in deinem Leben herrschen. Du sollst nicht von den Umständen beherrscht werden, sondern du sollst die Umstände beherrschen. Jetzt. Hat schon jemand gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist? Ich kenne den Satz seit mehr als 40 Jahren und habe immer wieder darüber nachgedacht. Und ich habe mir gedacht, hey, warum gibt es einige, die herrschen im Leben und warum gibt es andere, die rumstolpern hier? Ja, was ist da die Sache? Und ich habe dann ein wenig begonnen nachzuforschen und nachzudenken. Und ich bin auf einige Sachen gekommen, die wir unbedingt wissen müssen. Die sind manche sind einfach zu verstehen, manche sind trivial, manche sind aber auch etwas tiefer, okay? Das ist eine gewisse Herausforderung, die ich euch heute Morgen vorlege. Auf jeden Fall eines steht ein für alle Mal fest. Du sollst in deinem Leben herrschen. Und zwar mit derselben Autorität und manifesten Durchsetzungsfähigkeit wie der Tod. In anderen Worten, dir, von Gottes Sicht aus kannst du alles aus dem Weg kegeln. Leute, das ist fast so groß, dass es ins Hirn passt. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wir kommen aus einer Gegend, in der man eher traditionell seine Schwäche und seine Sündhaftigkeit und diesen ganzen Krimskrams betont. O Herr, wir sind allesamt Sünder. Nee, jetzt mal langsam, du warst ein Sünder, aber jetzt bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Meine sagt die Bibel. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus, weil nämlich der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht worden ist. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Aber das ist ein wichtiger Punkt auch. Da müssen wir einzeln drauf eingehen. Jetzt lass mich zu Matthäus Kapitel 16 gehen. Wir gehen mal zu Matthäus Kapitel 16 und schlagen das auf. Da fragt Jesus seine Jünger, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und sie sagen ihm alles Mögliche. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wer sagt ihr, dass ich bin? Und seine Jünger sagen dann zu ihm, Petrus steht auf und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Er sagt, da hast du recht. Das hat dir kein Mensch erklärt, sondern das hat dir mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart. Das wurde dir geoffenbart. Du hast ein Licht von Gott im Herzen bekommen, ein Funksignal Gottes ins Herz hinein. Dass Jesus der Christus ist, ist eine Offenbarung, die Gott in jedes Menschenherz hineinlegen will. In unser Herz hat er es schon hineingelegt, weil wir sonst nicht hier wären. Wir sind schon Christen, nehmen wir jetzt mal an. Zum allergrößten Teil. Ne? So, wir haben uns also auf Jesus festgelegt. Wir haben irgendwann erkannt, Jesus ist der Messias. Wir haben vielleicht nicht alles verstanden, um was es da geht und so weiter bei ihm. Aber wir haben an ihn geglaubt plötzlich. Manche, zum Beispiel der berühmte Dichter C.S. Lewis, der ist eines Morgens aufgewacht und hat entdeckt, ich glaube, dass Jesus lebt, ich glaube, dass das Christentum wahr ist. Ich bin kein Atheist mehr. Der war direkt enttäuscht von sich selber. Und so ähnlich ist es dir auch gegangen. Irgendwann bist du drauf gekommen, Jesus lebt, es gibt ihn wirklich. Er ist Herr. Und dann bist du ihm nachgefolgt und hast Dinge über ihn herausgefunden. So dieser Start Zündfunke, den legt dir Gott ins Herz. Nachdem du Jesus begegnet bist, nachdem du von ihm gehört hast, offenbart er sich dir in seinem Herzen. Wichtiger Punkt. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das bedeutet einfach, der im Himmel ist, okay? Vers 18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, griechisch Petros. Wer weiß, dass die Bibel, das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist? Okay, jetzt wird es nämlich wichtig. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist, ich sage dir, du bist Petrus, griechisch Petros. Und auf diesem Felsen, im Griechischen steht hier nicht Petros, sondern Petra. Das ist ein Unterschied. Du bist Petros und auf diesem Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Also das Wort Petros bedeutet Stein. Und das Wort Petra bedeutet Felsmassiv, großer Fels. Ein Stein ist nicht ein ganzes Felsmassiv, stimmt das? Natürlich nicht. Wenn ich in die Alpen fahre und von da einen Stein mitnehme, dann habe ich nicht die ganzen Alpen mitgenommen. Die bleiben noch da. So, Jesus sagt also jetzt nicht, du bist der Fels, auf dem hier die Gemeinde gebaut wird. Leute, Gott baut auf Petrus, der ihn nachher verleugnet und alles Mögliche macht und noch gewisse menschliche Schwächen hat, wie wir alle. Auf den baut er seine Gemeinde nicht auf. Er baut die Gemeinde auf die Offenbarung, dass Jesus der Christus ist. Und Petrus ist ein Teil von Petra. Das klingt jetzt blöd, ja, auf Deutsch. Petros ist ein Teil von Petra. Klingt blöd im Deutschen, aber was es bedeutet ist, der Stein ist ein Teil des Felsmassivs. Petrus ist ein Teil der ganzen christlichen Gemeinde. Das Felsmassiv ist die christliche Gemeinde, beziehungsweise ist der Fels, auf dem die Gemeinde steht. Und das ist Jesus selber. Kein anderes Fundament kann gelegt werden, außer Jesus. Erstens. Und zweitens, die Gemeinde ist der Fels, die auf dieser Grundlage steht. Manche wissen es nicht, manche von uns wissen es natürlich. Deswegen habe ich es jetzt nochmal erklärt. Wichtige Sache. Also, du bist Petros und auf diesem Felsen, nämlich die Offenbarung, dass ich der Christus bin, werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades, das heißt des Totenreichs Pforten, die Kraft des Todes wird sie nicht überwältigen. Spätestens dann, wenn wir wieder auferstehen, wenn wir festgestellt haben, dass der Tod keine Macht hat. Das Leben herrscht entschiedener und mächtiger und massiver als der Tod. Das hat Jesus bewiesen, als er auferstanden ist. Aber jetzt kommen die Verse, auf die ich eigentlich raus will. Ich werde dir, Vers 19 jetzt, die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Ja, wenn du herrschen willst im Leben, dann brauchst du erstmal einen Schlüssel zum Thronsaal. Stimmt oder stimmt's? Du musst erstmal einen Eingang finden. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, wirst in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und darauf möchte ich heute ein wenig eingehen, auf Binden und auf Lösen. Und auf die Tatsache, dass wenn du herrschen willst im Leben, du die Schlüssel zum Reich brauchst, die Schlüssel zum Reich Gottes. Was diese Schlüssel zum Reich Gottes sind, das werden wir uns noch anschauen, aber wahrscheinlich heute nicht. Heute möchte ich über Binden und Lösen sprechen, denn Jesus zählt nämlich jetzt hier keine Schlüssel auf, sondern er sagt, was über Binden und Lösen. Also Binden und Lösen ist auch wichtig, Amen. Er sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Jetzt binden und lösen hat ja, binden und lösen hat ja eher was mit Gefangennehmen und Freilassen zu tun. Binden bedeutet verhaften und lösen bedeutet wieder freilassen. Stimmt das? Eigentlich schon, ne? Aber es heißt hier nicht, wen du bindest, der wird gebunden sein und wen du löst, sondern es heißt, was du bindest und was du löst. Hier geht es also um eine Vollmacht, nicht unbedingt jetzt über Menschen, sondern mehr über Umstände und über andere Dinge. Und es heißt weiter, die Pforten des Todes werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gemeinde ist das Wort Ekklesia. Es ist nicht das Wort Synagoge. Synagoge ist die religiöse Zusammenkunft. Ekklesia ist die Zusammenkunft einer Gemeinde, die sich Regeln gibt, Gesetze gibt, eine, wir würden sagen, eine Gemeinderatsversammlung, bei der alle Bürger mitmachen. Oder eine Vereinshauptversammlung. Oder eine, wie sagt man, bei einer AG, bei einer Aktiengesellschaft, wenn die Aktionäre zusammenkommen und der Vorstand Rechenschaft gibt und diese Dinge. Dieses Wort benutzt Jesus hier. Also es ist nicht nur auf dem religiösen Bereich beschränkt, sondern es bezieht sich auf die ganze weite Welt und aufs ganze Leben. Du sollst im Leben herrschen, nicht nur irgendwie in einem religiösen Bereich oder so. Also ich sage mal, das ist alles ziemlich interessant und ziemlich wichtig. Du sollst also einen christlichen Einfluss geltend machen in der Welt. Und was Binden und Lösen jetzt so genau ist, das schauen wir uns jetzt ein wenig genauer noch an. Übrigens, damit ein für alle Mal klar ist, dass Jesus nicht nur dem Petrus die Vollmacht zu binden und zu lösen gegeben hat, können wir uns ganz kurz Matthäus Kapitel 18, 15 bis 20 anschauen. Es heißt ja immer, man soll nicht richten, stimmt's? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. So, deswegen soll man so gar nichts sagen. Und wenn der andere den größten Blödsinn macht, wir sollen ja nicht richten, wir sollen das alles erlauben. Leute, das ist falsch. In Matthäus Kapitel 18, Abvers 15, was ich gerade erwähnt habe, sagt Jesus, wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann geh und überführe ihn zwischen dir und ihm. Du sollst also seine Sünde nicht tolerieren, sein Fehlverhalten nicht tolerieren, sondern du sollst es ansprechen. Du sollst zu ihm gehen und sollst ihn überführen. Du sollst zu ihm sagen, hey, was du da machst, ist Bockmist. Hör auf damit. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Du hast ihn da nicht gerichtet und verurteilt, soweit sind wir noch nicht. Aber Jesus fährt fort und sagt, wenn er nicht auf dich hört, sag's der ganzen Gemeinde. Oder nimm noch zwei oder drei andere Zeugen dazu. Und wenn er auf die hört, gut. Wenn er nicht auf die hört, sag's der ganzen Gemeinde. Sein Fehlverhalten. Also Fehlverhalten muss irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt angesprochen werden. Wir können das nicht unter den Teppich kehren. Wir sind bei Binden und Lösen. Wir erforschen das ein wenig tiefer. Seid ihr noch dabei? Okay. Und wir beantworten auch gleich die Frage mit dem Richten. Also zwei oder drei sind gekommen und er sieht es einfach nicht ein. Dann sagt man der ganzen Gemeinde Bescheid. Der und der tut dies und das ist nicht in Ordnung. Das entspricht nicht dem christlichen Geist. Und nicht den 10 Geboten, nicht dem Gesetz der Nächstenliebe. Und wenn er dann auf die Gemeinde auch nicht hört, dann sagt Jesus, dann sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Und einen Heiden und einen Zöllner, der dabei bleibt, nein, ich bin so und ich bleib so und ich mache das so, den verabschiedet man dann. Der hat in der Gemeinde da nichts verloren. Seid ihr noch da? Und dann fährt Jesus fort und sagt, ich sage euch, wo ihr zu zwei oder drei zusammen seid, bin ich mitten unter euch. Und dann geht's noch weiter. Er sagt dann weiter, was ihr binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird auf Erden gelöst sein. Und da ist nicht mehr nur Petrus angesprochen, sondern da ist die ganze Gemeinde angesprochen. Da sind alle Christen angesprochen. Also alle Christen haben die Vollmacht zu binden und zu lösen. Und er sagt jetzt, Pastor, war mal ein wenig praktisch. Wie bindet man und löst man denn genau direkt jetzt hier? Gut, dass du es angesprochen hast. Ein super Beispiel haben wir in Apostelgeschichte Kapitel 12. Und hier in Matthäus 18 ist offensichtlich die Rede von Gebet. Wenn wir jemanden konfrontiert haben und er sieht es nicht ein. Und Jesus fährt fort und sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen und der Vater, der gibt ihnen dann, um was sie bitten. Dann hat es offensichtlich was mit dem zu tun, der da sich der Überführung der Sünde verweigert. In anderen Worten, hier ist die Rede von Fürbitte. Seid ihr noch da? Du tust viel binden und viel lösen im Gebet. Im Gebet, im Gebet, im Gebet. Sag mal, im Gebet. Ich weiß, es ist ein wenig viel Information. Ich lehre heute, ich tue nicht nur einfach predigen und sagen, Jesus ist gut und du sagst Amen. Sondern wir steigen ein bisschen tiefer in die Materie ein. Schadet dir gar nichts. Was ist passiert? In Apostelgeschichte Kapitel 12 ist eine Wasserscheide, die hier bestritten wird. Und zwar ist es so, dass der König Herodes den Jakobus in Gefangenschaft setzt und mit dem Schwert tötet. Jakobus, der Bruder des Johannes, der Freund von Petrus, war einer der engsten Freunde Jesu. Petrus, Johannes und Jakobus waren miteinander auf dem Berg der Verklärung. Petrus, Jakobus und Johannes hat er beiseite genommen in Gethsemane und hat sie gebeten, mit ihm zu beten. Und dieser Jakobus, dieser engste Freund Jesu, der wird hier getötet durch eine vollkommen aus den Fugen geratene, durchgeknallte Regierung, die Christen verfolgt. Furchtbare Sache. Ist er schlimmer als Petrus oder als die anderen Apostel? Definitiv nicht. Der ist einer der engsten Freunde Jesu gewesen. Und jetzt ist er bei ihm, vor der Zeit. Und jetzt wacht die Gemeinde auf, denn sie haben den Petrus auch verhaftet. Nachdem Herodes gesehen hat, oh, meine Bevölkerung hier, die Leute in Jerusalem und meine Eliten, die fahren auf das ab, hat er den Petrus auch gleich noch gefangen genommen, festgesetzt und hat ihn richtig fest bewachen lassen. Mit 16 Mann hat er ihn bewachen lassen in einem richtig inneren Gefängnis. Aber, und es macht jetzt den Unterschied, die Gemeinde beginnt jetzt, die Mächte des Herodes zu binden und die Kräfte des Himmels zu lösen. Und wie machen sie das? Dadurch, dass sie für Petrus beten. Es geschah von der Gemeinde ein anhaltendes Gebet für ihn. Gebet ist wichtig. Und was passiert jetzt? Nachdem die Gemeinde nicht nur im Vorübergehen für ihn betet, sondern ernsthaft betet, die ganze Nacht durch für ihn betet. Oh Herr, Jakobus ist schon weg, unser wichtiger Apostel. Jetzt haben sie den Petrus gefangen gesetzt und morgen wird er hingerichtet. Oh Gott, greif ein! Und da waren nicht nur zwei oder drei zusammen in seinem Namen, sondern eine ganze Reihe. Und sie haben gebunden und sie haben gelöst durch Gebet. Sie haben nicht gesagt, ich binde dich, Teufel, und ich löse dich, ihr Engel. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben für Petrus gebetet. Sie haben gesagt, Herr, verschone den Petrus, wir brauchen ihn. Und zwar erstens, weil er mehr weiß als alle anderen, weil er dich tiefer erkannt hat als andere. Und überhaupt, Herr, und dies und haben sie Argumente vorgebracht. Und dann ist was Interessantes passiert. Ein Engel kam, hat den schlafenden Petrus aufgeweckt, mitten im Gefängnis, unter der Wache. Die Wache hat links und rechts von ihm geschlafen, denn die war nämlich an ihn dran gekettet, dass ihn keiner irgendwie hat entführen können. Plötzlich strahlt ein Licht in diesem Gefängnis auf und alle schnarchen so vor sich hin. Die Soldaten haben einen eher leichten Schlaf. Petrus dagegen, der schläft wie ein Murmeltier. Woher weiß ich das? Weil der Engel ihn aufrütteln musste und ihn wecken musste. Ein Engel erscheint und du musst geweckt werden, weil du sonst verpennst. Ja, also ich finde es prima. Und er wacht auf und er denkt, er hat eine visionäre Schau. Und der Engel sagt, steh schnell auf. Und Petrus steht schnell auf. Und dann fallen die Ketten von ihm ab. Ah, wir sprechen über Binden und Lösen, okay? Die Ketten fallen von ihm ab. Und Petrus setzt sich in Bewegung. Und die Türen öffnen sich von selber. Wir sprechen von Binden und Lösen, jetzt speziell von Lösen. Und die Wache steht da, ein wenig schläfrig, aber sie steht da und ist wach. Aber sie sieht den Engel und Petrus nicht. Während der Engel und Petrus den Gang entlang gehen, ja, den gewundenen, gepflasterten Gang, es riecht modrig, weil sie ist ja tief im Gefängnis drinnen. Und so wandern sie dann also rauf und die Tür zum Gefängnishof geht auf, die Stahltür, die wackelt und klappert und fährt zurück. Und Petrus geht auf die Straße. Und da ist der Engel plötzlich weg. Und Petrus blinzelt und merkt, wie kühl es ist. Und er stellt fest, es ist überhaupt keine Vision, das ist Tatsache. Er ist wirklich, wirklich gelöst worden von seinen Ketten durch Fürbitte der Gemeinde. Und dann denkt er sich, naja, bevor die mich jetzt wieder kassieren hier, bevor der Wachposten mich sieht, ja, oder der Pförtner was merkt und dann auf den Klingelknopf drückt, hau ich lieber ab. Und dann ist er gegangen und hat geklopft an der Gemeindetür. Haben sie ihm aufgemacht? Nein. Sie waren viel zu sehr mit Beten beschäftigt. Oh Gott, wisst ihr, manchmal verpassen wir unsere Erhörung. Wir beten so sehr, dass wir gar nicht auf Erhörung geeicht sind, sondern immer nur aufs Problem schauen. Und Petrus klopft und er hämmert mittlerweile mit beiden Fäusten an die Tür. Es donnert und halt, sie können es nicht mehr ignorieren. Da geht eine Magd namens Rode, das heißt auf Deutsch Rose, die Rosel, geht zur Tür und macht das Guckloch auf. Sie schaut raus, sie sieht Petrus. Sie macht das Guckloch wieder zu, schreit und rennt in die Gemeinde hinein. Und sagt, er steht vor der Tür. Wer steht vor der Tür? Petrus steht vor der Tür. Kann nicht sein, der ist im Gefängnis. Nein, wirklich, Quatsch. Doch, es ist sein Engel. Seit wann sieht ein Engel so aus wie du? Also merkt ihr, ihr Gebet, auf was ich raus will, ist Folgendes. Ihr Gebet war nicht vollkommen. Ihre theologische Erkenntnis war hanebüchener Unsinn. Aber sie haben gebetet und Gott hat sie erhört. Sie haben selber gar nicht mit Erhörung wirklich richtig gerechnet. Und Gott hat sie trotzdem erhört. Also ich finde es irgendwie tröstlich. Glaub an dein Gebet. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, glaub an dein Gebet. Ja, und die Guckloch geht auf und Petrus brüllt, jetzt macht endlich auf. Und dann machen sie auf und dann sind sie von Sinnen. Sie sind völlig aus der Fassung. Gott hat unsere Gebete gehört. Gott hat, ja, so ist Gott zu dir. Also binden und lösen. Wir sprechen über binden und lösen. Lass mir noch ein wenig über binden und lösen reden. Übrigens, die Fähigkeit zu binden und zu lösen ist jetzt kein Grund zur Hochmut. War auch für Petrus nicht Grund zur Hochmut. Denn, ein paar Verse weiter, nach Matthäus Kapitel 16, Vers 16, 17 und 18, in Vers 23, da spricht Jesus übers Kreuz und Petrus nimmt ihn beiseite und sagt, Herr, das widerfahre dir nur ja nicht. Und dann dreht sich Jesus um und sagt, schweig, du denkst nicht an das, was Gottes ist, sondern das, was der Menschen ist. Satan, geh hinter mich. Er hat das Kreuz nicht im Sinn gehabt, unser Petrus. Was mir zeigt, dass auch Herrscher im Leben manchmal falsch liegen können in der Theorie und in der Theologie. Seid ihr noch da? Also, wenn du jetzt also zum Herrschen berufen bist, dann ist es kein Grund für dich, dich hinzustellen wie Tarzan oder wie Jane, auf die Brust zu trommeln und mit einem Schrei den Dschungel unsicher zu machen. Sondern sei immer noch demütig, denn du könntest auch in Einzelheiten noch falsch liegen. In wichtigen Einzelheiten, wie unser Petrus hier. Also, es ist kein Grund, hochmütig zu werden. Amen. Aber jetzt lass mir noch ein wenig auf dieses Binden und Lösen eingehen. Binden bedeutet, etwas für verboten zu erklären. Es gibt in Matthäus 22 dieses Gleichnis vom Königssohn, dem sein Vater ein Fest ausrichtet. Der Vater richtet ihm ein Fest aus, nämlich das Hochzeitsfest. Und er lädt die Leute ein und die kommen. Die haben sich entsprechend herausgeputzt und jetzt feiern sie also Hochzeit. Das ist das Hochzeitsmahl des Lammes, das Jesus feiert. Aber, heißt dann im Gleichnis weiter, der König ging umher und sah einen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Dann hat er ihn gefragt, wie kommst denn du hier rein, da du kein Hochzeitsgewand anhast? Und dann heißt es, der Mann verstummt. Und dann hat der König gesagt, bindet ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird heulen und Zähneklappern sein. Was sagt uns dieses Gleichnis? Dass du nicht einfach so auf die Hochzeit des Königssohnes gehen kannst? Dass du nicht des Segens, des Banketts Christi teilhaftig wirst, es sei denn, du hast ein Hochzeitsgewand an. Was ist dieses Hochzeitsgewand? Dieses Hochzeitsgewand ist die neue Geburt, ist der Christus, den du anziehen sollst. Wenn du Christ bist, dann musst du dich auch christlich verhalten. Oh, okay, gut. Kolosser Kapitel 3, kannst du selber nachschauen, wo genau es steht. Da steht auf jeden Fall, zieht den Christus an. Ich denke, es ist Vers 12 oder 15, irgendwo da um den Dreh herum. Zieht den Christus an. Das ist das Hochzeitsgewand. Du sollst Jesus anziehen. Denn jetzt bist du ja erlöst. Er wohnt in dir und jetzt möchte er aus dir herausstrahlen. Und wenn es nicht der Fall ist, wenn du dich also in der christlichen Gemeinde unchristlich verhältst, so unchristlich, dass man es wirklich merkt, dass du dir das raushängen lässt. Du bist hier nur, um die Mädels abzuchecken oder vielleicht irgendwie was zu schnorren von irgendjemandem oder wegen Business. Es kommen ja Leute wegen allen möglichen Gründen in die Gemeinde. Ja, wegen Geschäftsmöglichkeiten und so. Gibt's. Leute kamen schon zu mir mit ihrem Produkt und haben gemeint, ja, sie möchten es gerne anbieten hier. Sorry, aber wir sind hier kein Handelshaus. Wir sind ein Haus Gottes. Amen. Und so weiter. Dann wird der aus der Gemeinschaft der Heiligen verabschiedet. Und du sagst, wirklich? Aber wir sollen doch nicht richten. Wir hatten es heute schon davon. Aber pass auf, im 1. Korinther Kapitel 6, da heißt es, richtet ihr die drinnen sind. Was ist los mit euch? Die draußen sind, sagt Paulus, richtet Gott. Wir sollen sehr wohl darauf achten, dass gewisse Regeln eingehalten werden in der Gemeinde. Bong. Ja, das mag dich verwundern, aber es ist so. Jede Gemeinschaft, die sich zivilisiert nennt, ist deswegen zivilisiert, weil sie sich Regeln unterworfen hat. Wir haben uns dem Gesetz der Nächstenliebe und der 10 Gebote unterworfen. Daran sieht man, dass wir Christen sind, liebe Kinder. Amen. Und wenn jemand sich nicht entsprechend verhält, dann müssen wir den halt konfrontieren. Und wenn es nicht klappt, dann verabschieden wir ihn aus der Runde. Übrigens, es gilt auch für dich daheim. Wenn bei dir jemand kommt zu irgendeiner Feier oder sonst was und er fühlt sich auf wie die Sau auf dem Sofa, dann hast auch du das Recht, ihn zu verabschieden. Na, dann sagst du halt, hör zu, wenn du jetzt nicht irgendwie die Kurve kriegst, dann werde ich hier die Polizei anrufen und dann kriegst du eine Hausfriedensbruchanzeige oder kriegst Hausverbot bei uns hier. Ist das klar? Und wenn der Partygänger dann halt nicht mitmacht, dann liegt es bei dir. Du kannst also durchaus in deinem Bereich für Regeln sorgen. Oder wenn dich dein Sprössling überrascht. Hallo Mama, hallo Papa, schau, das ist Karl Eugen, der hat hier bei mir übernachtet. Dann sagst du, Karl Eugen, hör zu, wir sind eine christliche Familie, bei uns hier wird nicht einfach übernachtet. Wenn ich dich hier nur mal sehe, okay, dass du nach 22 Uhr oder so hier auftauchst, dann kriegst du hier auch ein Hausverbot und dann brauchst du hier gar nicht mehr antanzen. Da, 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 da. Ja, ich weiß, ich mache mich beliebt in manchen Kreisen mit sowas, aber hallo, du bist dafür zuständig, dass in deinem Zirkel gewisse Regeln herrschen, die gottgefällig sind. Danke für das Donner der Amen. Weil ich gerade dabei bin. Es gab eine Frau namens Delila, die einen Mann namens Simson gebunden hat oder versucht hat zu binden. Richter Kapitel 14. Der Mann hat sich in die Frau verknallt, hat sich mit ihr getroffen. Er war nicht bei ihr verheiratet, hat aber trotzdem bei ihr viel Spaß gehabt, weil sie sich ja geliebt haben. Aber er war in sie verliebt, sie war nicht in ihn verliebt. Er war der, der Kraft hatte von Gott, mehr als andere, zum Schaden der Feinde Gottes. Und die Feinde Gottes haben sie bestochen, diese Frau, um eben herauszufinden, worin die Kraft von Simson liegt. Und er hat gemeint, auch wenn man mich bindet, dann wäre ich ganz harmlos. Dann hat sie versucht, ihn zu binden. Und er hat natürlich die Fesseln immer wieder gesprengt, ganz klar. Nur einmal hat er die Fesseln nicht mehr sprengen können. Sie hat ihm wirklich seiner Kraft beraubt. Mit ihren weiblichen Waffen hat sie ihn gebunden. Und dann kamen die Philister und haben ihn gefangen genommen, haben ihn geblendet, haben ihn gebunden und haben ihn im Gefängnis die Mühle drehen lassen. Jetzt muss der Stupide im Kreis gehen. Er, der Richter Israels, der selber für Binden und Lösen zuständig war, hat sich binden lassen von einer Frau, die nicht seine war, wohlgemerkt. Wenn du lang genug im Bett der falschen Frau rumliegst, dann wirst du blind und schwach. Oh, ich gewinne heute Beliebtheitspreise, ich weiß es. Ich spüre es, ja. Ich gewinne heute Beliebtheitspreise, alles klar. Wichtig, vielleicht ist es jetzt eine gute Gelegenheit, dich dazu zu entschließen, ihr den Schlüssel zu ihrem Apartment zurückzugeben. Wer sich angesprochen fühlt, der weiß genau, von was ich spreche. Amen. Nebukadnezar hat den König Zedekia gebunden. König Nebukadnezar kam an, hat Israel, also Jerusalem und ganz Juda eingenommen, hat die Stadt belagert. Dann hat er den König Zedekia gefangen genommen, hat ihn nach Babylon in Gefangenschaft gesetzt. Dann begann die 70-jährige Gefangenschaft Israels. Willst du auch in 70-jährige Gefangenschaft gehen? Okay, nein, dann mach den Fehler, den Zedekia gemacht hat, nicht. Was hat Zedekia gemacht? Was hat er nicht gemacht? Er hat nicht auf das Reden des Propheten Jeremia gehört. Er hat sich hartnäckig dem Wort Gottes, das er gehört hat, das er gewusst hat, verweigert. Er hat ständig mit einem schlechten Gewissen gelebt. Er hat gewusst, er sollte diese Geschäfte mit diesen Leuten nicht machen. Er hat gewusst, er sollte diese Frau nicht treffen und nicht heiraten. Er hat gewusst, er sollte bestimmte Sachen nicht machen und er hat sie trotzdem gemacht. Und in den Sprüchen heißt es, wenn du lang genug deinen Hals verhärtest, dann gehst du eines Tages schnell zugrunde. Dann fällst du plötzlich eines Tages. Wirklich blöd. Ein König, einer, der zum Herrschen im Leben bestimmt war, Zedekia, der wird von einem mächtigeren König gebunden. Und jetzt sollst du nicht von einem mächtigeren König gebunden werden, sondern du sollst herrschen im Leben. Amen. Dazu ist es absolut zwingend notwendig, dass du auf Jeremia hörst. Das bedeutet, dass du aufs Wort Gottes hörst. Dass wenn du ein schlechtes Gewissen hast, wenn der Geist Gottes dir klar signalisiert, hey, nicht mit diesen Leuten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, mach das nicht. Wenn du mit diesen Leuten Geschäfte machst, dann kommst du in den Knast. Oder wenn du diese Frau heiratest, diese permanent negative Person, diese absolut humorlose Person, diese absolut prüde Person, dann wirst du 70 Jahre babylonische Ehegefangenschaft haben. Willst du das wirklich haben? Das liegt dann bei dir, ja? Ich meine, Israel hat es ja überlebt. Aber mit was für Kosten war das verbunden? Unter was für einem Joch haben sie gelitten? Ich habe nicht behauptet, dass das eine leichte Botschaft wird heute. Binden und lösen. Wir sprechen über Binden und Lösen. Ach ja, noch was ganz, ganz Wichtiges. Im Alten Testament, beim Gesetz des Mose, da war es so, dass alle Erstgeborenen gelöst werden mussten. Für die musste ein Schaf geopfert werden. Warum denn das? Das ist eine Anerkenntnis der Erlösungsbedürftigkeit der Familie und des Nachwuchses. Also der Erstgeborene, für den geopfert wurde, der stand stellvertretend für allen Nachwuchs, für alle Kinder dieser Familie. Und für den sollte man opfern, entweder ein Schaf oder eine Ziege. Ein Anerkenntnis, auch dieses Kind hat in seinem Herzen die Erbsünde von Adam übernommen. Jetzt ist es noch rein und heilig, dieses Kind. Jetzt ist es noch gut. Jetzt ist noch gute Atmosphäre über diesem Babybett. Aber eines Tages wird es willentlich und wissentlich eine Sünde begehen. Dann ist es erlösungsbedürftig und wir erkennen das an. Deswegen opfern wir jetzt schon ein Schaf. Eines Tages werden wir den Messias annehmen müssen. Alle Menschen. Und diese Erkenntnis, das hat eben Israel transportiert, dadurch, dass die, um die Erstgeburt auszulösen, ein Schaf geopfert haben. Finde ich interessant. Also hinein in diesen Bereich der Unschuld kommst du nur dadurch, dass jemand dich löst von deiner Schuld. Und das macht Jesus. Spinden und lösen. Wunderbares Beispiel ist Ruth. Wisst ihr, dass Ruth gelöst worden ist? Ich kann jetzt nochmal im Detail jetzt sagen, aber damals war es so, wenn eine Witwe jung war, noch Kinder bekommen konnte und ihr Mann ist gestorben, wie gesagt, sie war Witwe, dann sollte sie nicht einfach irgendwo weitergehen und jemanden anderen heiraten, sondern dann sollte ihr Schwager sie heiraten, um seinem verstorbenen Bruder Nachkommen zu erwecken. Die haben dann nicht als seine Kinder gegolten, sondern als die seines verstorbenen Bruders. Das haben natürlich nicht alle gemacht, sondern nur die das wollten. Aber Ruth kommt jetzt und sie erkennt, dass Boas, ein reicher Mann, der gut zu ihr war, obwohl sie eine Ausländerin war, Migrationshintergrund hatte und nichts mitbrachte in eine etwaige Ehe, dass der bereit war, sie zu heiraten. Das hat sie gemerkt. Und dann hat sie dem die Ehe angeboten eines Abends. Wie hat sie das gemacht? Naja, sie haben auf der Tenne Getreide ausgeschlagen. Das ging damals nicht mit dem Mähdrescher, sondern per Hand. Und dann waren sie müde und haben sich auf das Getreide draufgelegt, die Leute. Und dann kam die Ruth und hat sich einfach zum Boas dazugelegt. Dreist. Und als er gemerkt hat, da ist wer. Und dann hat er auch noch gemerkt, huch, das ist eine Frau. Hat sie zu ihm gesagt, ich bin's, die Ruth. Pass auf, du bist Löser. Das heißt, wenn du willst, kannst du mich heiraten. Und dann setzen wir ein Kind in die Welt, das für meinen verstorbenen Ehemann als Kind dann gilt. Aber das ist eigentlich alles nachrangig, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Willst du mich lösen? Das heißt auf Deutsch, willst du mich heiraten? Und er sagt, ja, und der Rest ist Geschichte. Ja, er hat sie dann tatsächlich geheiratet und die haben dann Obed in die Welt gesetzt und Obed den Isai David, und aus David kam ja dann, aus Nathan auch, kam dann ja Jesus. Nicht wahr? Eine wunderbare Sache. Sie wurde also gelöst. Ein Nebengedanke jetzt. Jemanden lösen auf diese Art und Weise ist jemandem aus der Klemme helfen. Jemandem in die Gänge helfen. So wie Boas der Ruth geholfen hat. Also lösen tust du jemanden, wenn du ihm hilfst, auf einen grünen Zweig zu kommen. Wir sprechen über Binden und Lösen, biblisches Binden und Lösen. Binden und Lösen bedeutet, du hilfst jemandem anderem, auf den grünen Zweig zu kommen. Du drehst dich nicht die ganze Zeit um dich selber und um deinen Erfolg und dass du gut dastehst, sondern du trachtest danach, dass der andere gut dasteht, dass er Erfolg hat. Das ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Herrschen im Leben, Binden und Lösen. Empfängt irgendjemand was aus dieser Botschaft? Nehmt jemand was mit? Oh, wunderbar. Der Hohepriester band Jesus. Aber Jesus hat es zugelassen. Und weil Gott nicht wirklich Jesus gebunden hat, weil Jesus ja unschuldig war als Person, als er selber, konnte der Hohepriester ihn auch nicht gebunden lassen. Die Bande des Hohepriesters sind kaputt gegangen. Und nicht nur die des Hohepriesters, sondern auch die des Hohepriesters des Todes sind kaputt gegangen. Denn man hat Jesus ja nicht nur gebunden, der Hohepriester, sondern Pilatus hat ihn ja dann auch noch getötet. Und dann hat man ihn auch noch in ein Grab gesteckt. Der war dann wirklich gebunden. Dann war er eingewickelt in Leichentücher. Er war also gebunden. Aber weil Gott ihn nicht gebunden hat, haben diese ganzen menschlichen Gebundenheiten, inklusive geistlichen Gebundenheiten des Todes, ihn nicht halten können. Und am dritten Tag, was ziemlich schnell eigentlich ist, ja, am dritten Tag stand Jesus wieder lebendig auf der Matte. Finde ich fantastisch. Ja, wenn du kämpfen tust und niedergeworfen wirst, dann liegst du erstmal auf der Matte. Aber Jesus ist wieder aufgestanden und hat weitergekämpft. Auf was will ich raus? Wenn Menschen dich binden, alles mögliche Schlechte über dich sagen, wenn Menschen dich verhaften, aber Gott dich nicht verhaftet, dann musst du dir keine Gedanken machen. Deine Ketten werden abfallen wie die von Petrus. Und du gehst wieder aus dem Gefängnis heraus und bist wieder frei. Also auch wenn dir jetzt irgendwelche Leute Schwierigkeiten machen, aus Boshaftigkeit, aus Gemeinheit, und der Herr steht nicht dahinter, dann gnade dem, der dir Schwierigkeiten macht. Denn der Herr wird dem, wie er das seit alter Zeit tut, von seinem hohen Ross herunterfausten. Und ihn mit der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und dass die Gemeinde Gottes, des Herrn Jesus Christus, nicht überwunden werden kann vom Tod oder irgendwelchen Ketten, wird er beweisen. Halleluja. Gut, lass mich auf das auch noch eingehen. In Markus Kapitel 5 entdecken wir einen Besessenen, der so gebunden ist, dass man ihn mit Ketten nicht mehr binden kann. Man hat ihn oft mit Ketten gebunden, aber der war so stark, ja, dass er die Ketten zerrissen hat. Es gibt so Ausnahmesituationen, in denen Leute Dinge tun können, die sie eigentlich gar nicht tun können. Da greift der Körper auf Reserven zurück, Kraftreserven, ja, die denkst du gar nicht, dass du hast. Ein Mann arbeitet unter einem Auto. Aus irgendeinem Grund fällt das Auto auf den Mann drauf. Die Frau steht daneben und sieht das. Die Frau geht hin und hebt dieses Auto hoch. Der Mann kann sich unter dem Auto rauskriechen und dann lässt die Frau dieses Auto wieder runter. Gibt's alles, ist alles schon passiert, sowas. Plötzlich kann die Sachen, die sie gar nicht kann. Warum? Weil da etwas über sie kommt und diese Ausnahmesituationen sind fähig, also sind möglich. Und dieser Mann, bei dem gab es auch immer wieder solche Situationen in seiner Besessenheit, dass er Ketten zerrissen hat. Aber es gibt ja gute und schlechte Ketten. Wenn Böse in Ketten gelegt werden, ist das gut. Wenn Böse die Ketten sprengen, wenn die jedes Mal wieder freigelassen werden, kaum stellen sie was an, vergewaltigen jemanden, töten jemanden, 3 Tage später sind sie wieder auf der Straße, das ist schlecht. Stimmt oder stimmt's? Das ist dann nicht gut. Und so ein Mann war der. Der konnte die Ketten sprengen und man hat ihn nicht befreien können. Der war selber so gebunden, dass er immer wieder diese Verbrechen begangen hat und sich selber nicht helfen konnte. Aber in seinem Herzen, tief in seinem Herzen drinnen, wollte er das nicht. Er wollte frei werden von seiner Bosheit. Er wollte frei werden von dieser Niedertracht. Er wollte frei werden von diesen Teufeln, die ihn getrieben haben. Er hat innerlich geschrien, das hat er wahrscheinlich selber gar nicht erkannt, mit seinem besessenen, verdrehten, bekloppten Kopf. Aber in seinem Herzen, in seinem Geist, in seinem Unterbewusstsein hat er zu Gott geschrien. Und wenn du in deinem Herzen zu Gott rufst, wenn du Gott um Hilfe bittest, dann spricht Gott zu Leuten. Und wenn sie dann von jenseits des Sees von Galiläa, jenseits des Meeres, von irgendwoher auf der Welt zu dir kommen, der Herr bringt sie dann zu dir. So wie er auf geheimnisvolle Weise Jesus ein Signal gegeben hat, Gott der Herr. Fahr über den See Genezareth ins Land der Gerasener. Dort wartet einer auf dich, der gar nicht weiß, dass er auf dich wartet. Aber er wartet trotzdem. Und Jesus macht es. Und er muss auch noch den Sturm stillen, weil eine geistliche Kraft offensichtlich nicht wollte, dass Jesus bei dem Mann ankommt. Und was macht Jesus? Er herrscht im Leben, er befiehlt dem Sturm, schweig, verstumme, dem Meer, dem Wasser. Und dann landen sie an. Und es ist eine unheimliche, klamme Atmosphäre. Geschrei. Unnatürliches Geschrei. Sind es jetzt Tiere oder ist es ein Mensch oder was ist da los? Den Jüngern stehen die Haare zu Berge. Außerdem ist es schon Abend. Und Friedhof ist hier. Also Gelände mit Höhlengräbern. Es ist eine schaurige Atmosphäre. Jesus macht das nichts aus. Er geht an Land und geht hier den Hügel hinauf, ja, zu diesen Steinen. Und plötzlich schreit jemand und rennt an eine völlig unbekleidete Person. Blutend, aus 1000 Wunden zerschlagen, sieht furchtbar aus, sieht aus wie wie der Teufel selber und fällt vor Jesus nieder. Und ich muss das jetzt kurz machen, ja. Jesus treibt den Teufel aus diesem Mann aus und er wird wieder nüchtern und er zieht sich sofort was an und er sitzt bei den Füßen Jesu. Auf mehr kann ich jetzt nicht eingehen in diese Richtung. Auf was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn du von Kräften beherrscht wirst, die du nicht beherrschen kannst, aber du willst sie beherrschen, du willst raus aus diesem Gefängnis, ob das jetzt ein Suchtgefängnis ist oder ein Pornoglotzproblem oder ein anderes, oder du bist ein Dieb oder ein notorischer Lügner oder was es auch immer ist, was dein Leben kaputt macht. Der stärkste Teufel ist schwächer als Jesus, als das schwächste Glied am Leib Christi. Ruf zu Jesus, bitt ihn um Hilfe und Hilfe kommt. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht nach einem Tag, aber sie kommt, sag mal mit mir, sie kommt. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Amen. Und wisst ihr was? Weiter komme ich heute nicht. Ich bin auch auf das Lösen überhaupt nicht wirklich eingegangen, denn wir haben ja bis jetzt nur über Binden geredet. Naja, lösen auch ein wenig. Aber es gibt noch viel mehr über diese Dinge zu sagen. Worüber reden wir? Wir reden über Herrschen im Leben. Die Schlüssel des Reiches. Und heute Binden und Lösen. Oh Mann. Okay, gut. Falls du im Leben herrschen möchtest, aber noch gar nichts ist in den Thronsaal hineingeschafft hast, möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Wie kommst du in den Thronsaal hinein? Dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Er ist die Tür. Er gibt dir dann die Schlüssel, die du brauchst für ein siegreiches Leben. Also, wenn du Jesus annehmen möchtest, dann bete jetzt mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt bist du angekommen und jetzt geh weiter mit Jesus. Amen.